Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Mit Patricia am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Freitagskakadu. Immer freitags tauchen wir ja so ein bisschen tiefer ein in ein Thema. Reisen in eine vergangene Zeit oder knöpfen uns eine Sache oder eine bestimmte wichtige Person der Weltgeschichte mal so richtig dolle vor. Und große Entdecker, Eroberer, Kaiser oder Könige, die haben ja eins gemeinsam. Man erinnert sich an sie, dann steht ganz viel in Geschichtsbüchern und in der Schule werden Aufsätze über sie geschrieben. Aber, und das ist ja durchaus interessant. Viele berühmte Könige oder Herrscher, die sind ja oft gar nicht wegen ihrer guten Taten in Erinnerung geblieben, sondern weil sie erfolgreich Kriege geführt haben oder sogar weil sie besonders grausam waren, sodass es einem noch Jahrhunderte später kalt den Rücken runterläuft, wenn man davon hört. Und bei uns geht's heute um einen großen Herrscher, von dem habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber in anderen Teilen der Welt, da ist er ein richtiger Held. Und er hat auch in Schlachten gekämpft und er war sicher auch nicht ganz ungrausam, aber er war auch schon zu seinen Lebzeiten im 12. Jahrhundert als weiser und gerechter Herrscher, nicht nur im Nahen Osten, wo er lebte, sondern auch bei seinen Gegnern in Europa berühmt und tatsächlich hoch angesehen. Der islamische Sultan Saladin. Sultan ist ja der islamische Begriff für Herrscher und dieser Saladin, der war einer der berühmtesten. Der kämpfte gegen die Kreuzfahrer und er wurde auch dadurch zum Mythos. Und was an dem so besonders war, dass er heute noch als Held im Kino gezeigt wird, das erfahrt ihr jetzt in unserer Geschichtszeitreise. Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger, die hat sich auf Spurensuche begeben und war zum Beispiel auch in Jerusalem, der Stadt, die Sultan Saladin im Jahr 1187 von den Kreuzrittern zurückeroberte. Und sie hat dort und hier bei uns mit Kindern über ihn gesprochen.
Es war einmal in einem Land im fernen Orient ein armer, aber gutherziger junger Mann namens Aladdin.
Aladdin? Nein, halt, stopp! Hier geht's nicht um Aladdin, sondern um Saladin. Der Buchstabe S macht den Unterschied. Und noch viel mehr. Aladdin ist eine Märchenfigur. Saladin dagegen hat im 12. Jahrhundert tatsächlich gelebt. Das Einzige, was Aladdin und Saladin gemeinsam haben, ist der Orient. Die Gegend zwischen der Türkei und Ägypten, die man lange das Morgenland genannt hat und die heute der Nahe Osten heißt. Im Nahen Osten zwischen Syrien und Ägypten befindet sich Israel und dort die Stadt Jerusalem. Sie liegt am Rande der Wüste, ist uralt und für die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam eine heilige Stadt. Vor 3000 Jahren stand hier ein jüdischer Tempel. Vor 2000 Jahren wurde Jesus in Jerusalem verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Und wenig später soll der Prophet Mohammed von hier aus eine nächtliche Reise in den Himmel angetreten haben. Deshalb ist Jerusalem so wichtig. Allerdings sagt dort niemand Saladin, wenn von dem berühmten Sultan die Rede ist. Sein Name wird auf Arabisch ganz anders ausgesprochen.
Salaheddin.
Salaheddin.
Ja.
So ungefähr?
Ja. Ungefähr. Salaheddin.
Lin, Jasmin, Shams, Amina und Rarat, die palästinensischen Schülerinnen der deutschen Schmidt-Schule in Jerusalem, haben mir die richtige Aussprache beigebracht. Und sie wussten natürlich auch noch mehr über Salaheddin.
Also dieser Mann lebte in der 12. Jahrhundert. Also er war ein Sultan von Syrien und Ägypten. Und auch hat er die Kreuzfahrer besiegt in Jerusalem.
Ein Sultan ist da. Also damals, als die Muslime noch regierten und herrschten, der Mann, der also wie der Präsident ist, hieß Sultan und er herrschte in mehreren Gebieten.
Er ist sehr wichtig für uns, weil er spielte eine große Rolle in unserer Geschichte. Alle von uns kennen den Namen von Salaheddin, aber nicht alle kennen viele Dinge über ihn.
Ich glaube, er war sehr klug, er hat einen festen Plan und er war klug einfach.
Also ich denke, er hat mit Gerechtigkeit gekämpft und er war kein Lüger oder so. Ja, also was.
Er ist sehr wichtig, weil er also die islamische Armee geführt hat und sie haben die Kreuzfahrer besiegt und so wurde Jerusalem wieder islamisch.
Jerusalem, dieser heilige Ort, wird seit Tausenden von Jahren verehrt und war gleichzeitig immer auch ein Zankapfel, um den erbitterte Kämpfe geführt wurden. Die Herrscher wechselten und damit auch die vorherrschende Religion.
Jerusalem gehört den Juden.
Nee, den Christen.
Quatsch, den Muslimen.
Nein, die Stadt ist jüdisch.
Islamisch.
Christlich.
Nein, islamisch.
Doch, jüdisch.
Hey, ich hab doch gesagt christlich.
Ey, willst du paar auf die Nuss? Ich sag islamisch.
Oh Mann, so geht das schon ewig. Die meiste Zeit in der langen Geschichte Jerusalems haben die Menschen mit ihrem unterschiedlichen Glauben wahrscheinlich friedlich zusammengelebt. Doch immer, wenn jemand behauptete, diese Stadt gehört nur uns, brach ein Krieg aus. Assyrer, Babylonier, Perser, Römer, arabische Kalifen und christliche Ritter aus Europa, sie alle haben Jerusalem erobert, zerstört, wieder aufgebaut und zu ihrer Stadt gemacht. Salah ed-Din war einer von ihnen. Er hat die Stadt allerdings nicht zerstört, sondern nur aus der Hand der Christen zurückerobert. Damit das nicht vergessen wird, erinnert in Jerusalem ganz in der Nähe der Schmidt-Schule eine Straße an ihn.
Das Shoppingzentrum, sagen wir, es heißt die Salah ed-Din-Straße. Also es ist eine Erinnerung an ihn.
Also man kann eigentlich alles dort finden, so Schuhen, Kleidung, Essen, Bücher, verschiedene Restaurants und so.
Die Salah ed-Din-Straße liegt im Osten Jerusalem und das heißt, dass es in den Araberbereich ist.
Salah ed-Din Yusuf ibn Ayyub ad-Dawini, wie der Sultan mit vollständigem Namen heißt, war eigentlich kein Araber, sondern stammte aus einer hoch angesehenen kurdischen Familie. Im Jahr 1137 oder 38 wurde er in der heute irakischen Stadt Tikrit geboren. Sein Vater war ein militärischer Heerführer und Statthalter in Syrien. Deshalb ist Salah ed-Din in Damaskus aufgewachsen. Das ist heute die Hauptstadt von Syrien. Schon mit 14 Jahren wurde Salah ed-Din ebenfalls in den Militärdienst aufgenommen und bekam einen eigenen Landstrich zugewiesen, wo er Steuern und Zölle erheben konnte und ihm eigene Soldaten unterstellt waren.
Also ich finde, das ist ganz schön viel Verantwortung für einen 14-Jährigen.
Mit 14, da gehen wir noch zur Schule. Man hat schon irgendwie eine Verantwortung im Haushalt oder vielleicht auch für die Geschwister, wenn man rausgeht mit denen. Aber so viel hat man eigentlich nicht.
Ich bin 14 und ich denke, wenn er das geübt hat, dann denke ich, dass das schon okay ist.
Mit 18 Jahren wurde er zum Leiter der städtischen Polizei in Damaskus ernannt. Er wurde also Beamter und zeigte schon bald, dass er anders war als die anderen Vorgesetzten. Er hatte nämlich keine Lust, die üblichen Unregelmäßigkeiten mitzumachen.
Hey Kollege, kannst du bitte die Unterlagen über den Mord in der geraden Straße vernichten? Ein Verwandter von mir ist darin verwickelt. Hier, ich gebe dir einen Sack Goldmünzen dafür.
Ein Sack Goldmünzen? Das ist ein gutes Argument.
Was ist denn hier los? Einer schiebt dem anderen Geld drüber, damit er in Ruhe machen kann, was er will. Das ist ja Betrug, Bestechung. Damit will ich nichts zu tun haben. Sucht euch einen anderen Polizeiführer. Ich gehe lieber zurück zur Armee.
Also ich würde über den sagen, der macht das gut, weil Betrügereien sind ja auch doof.
Also in der jetzigen Zeit ist Betrügen ja sogar eine Straftat und ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht, wenn man gehört hätte, dass das Betrügen ist. Ich finde, dass der sich toll dagegen gewehrt hat, weil dabei zu sein ist doof, weil dann denken die anderen Leute, er gehört auch dazu.
Beim Militär machte Salah ed-Din nun eine richtig große Karriere. Er nahm an Kriegszügen nach Ägypten teil und wurde dort zunächst Oberbefehlshaber und 1171 schließlich Sultan von Ägypten. Die Religion wurde immer wichtiger für ihn, auch persönlich. Er trank zum Beispiel keinen Wein mehr und führte ein möglichst einfaches Leben ohne Luxus und teures Essen. Wenige Jahre später hielt er sich die meiste Zeit in Damaskus auf, denn mittlerweile war er auch Sultan über Syrien geworden.
Das kenne ich aus Indien. Das sind da quasi die Könige, die heißen da nicht Könige, sondern Sultane.
Als Herrscher stand ich nicht nur an der Spitze, sondern musste auch Vorbild sein und hatte religiöse Entscheidungen zu treffen. So wie im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, geschrieben steht: Wer sich nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, gehört zu den Ungläubigen.
Gläubigen, das waren für die Muslime der damaligen Zeit alle, die nicht an den Koran glaubten, das heilige Buch des Islam. Dazu gehörten natürlich auch die Christen. Umgekehrt betrachteten die Christen genauso die Muslime als Ungläubige.
Religionskriege ist nämlich daraus entstanden, dass halt die Christen zu den Muslimen gekommen sind und die Muslime und die Juden fanden das gar nicht gut und dann ist halt der Krieg entstanden.
Und weil der Krieg entstanden ist, sind da auch ganz viele Menschen bei gestorben.
Auf in den Kampf! Jerusalem muss christlich sein! Befreit die Stadt aus der Hand der Ungläubigen!
Wer heute nach Jerusalem kommt, findet dort die Spuren der vielen Auseinandersetzungen um die Stadt. Jeder Herrscher hat, je nachdem welcher Religion er angehörte, Kirchen, Synagogen oder Moscheen bauen lassen. Tausende Pilger kommen jedes Jahr nach Jerusalem, um in der Grabeskirche, an der Klagemauer oder in der Al-Aqsa-Moschee zu beten. Vor 1000 Jahren war es nicht anders. Auch damals kamen Pilger und wollten an den heiligen Stätten ihrer Religion beten. Die Christen, die im Mittelalter in Europa lebten, betrachteten das Land, in dem Jesus geboren und gestorben war, als heiliges Land und nannten es auch so. Mit Pferd und Kutsche, per Schiff und zu Fuß bewältigten sie schon lange vor der Geburt Saladins den langen Weg von Spanien, Frankreich oder Deutschland bis nach Palästina, dem heutigen Israel. Dort herrschten seit dem 7. Jahrhundert die Muslime. Diese muslimischen Herrscher waren für die christlichen Fürsten in Europa eine Bedrohung, denn die türkischen Krieger mit Turban, Pluderhosen und Krummsäbel blieben nicht im Morgenland, sondern rückten nach Westen vor. Sie waren gute Kämpfer und hatten im 11. Jahrhundert sogar Städte in Italien und Spanien erobert. Die Christen im Westen und Osten Europas hatten dem wenig entgegenzusetzen. Sie waren gespalten und stritten darüber, ob der Papst das Oberhaupt aller Christen sein sollte oder nicht. Ein Krieg war da eine praktische Angelegenheit. Im Krieg war man wenigstens im Kampf vereint. Es brauchte nur einen Anlass und der war bald gefunden. Da die Christen, die im Heiligen Land lebten oder als Pilger kamen, von den Muslimen nicht immer freundlich und zuvorkommend behandelt wurden, rief Papst Urban II. Im Jahr 1095 zu ihrer Verteidigung auf.
Vielgeliebte Brüder im Glauben, es ist unabweislich, wir müssen unseren christlichen Brüdern im Orient zu Hilfe kommen. Türken und Araber haben die Christen angegriffen, Pilger getötet und Kirchen zerstört. Wenn wir jetzt nicht gegen die Ungläubigen kämpfen, dann ist es zu spät. Deshalb bitte und ermahne ich euch, und nicht nur ich, sondern Gott selbst bittet euch, lasst uns das gemeine Gezücht aus dem heiligen Land verjagen.
Der Papst hatte also versprochen, dass Gott selbst diesen Krieg will. Und er versprach noch mehr. Wer im Kampf getötet würde, dem wären alle seine Sünden vergeben. So zogen die christlichen Ritter los ins Heilige Land. Aus Rittern wurden Kreuzritter.
Kreuzritter, die haben irgendwie so Anzüge an, wo ein Kreuz drauf ist.
Sie haben einen weißen Pullover und darauf ist dann ein rotes Kreuz.
Sie haben meistens auch ein Schutzschild, wo auch ein Kreuz drauf ist.
Ich glaube, die tragen das Kreuz deswegen, weil die so einen starken Glauben haben, dass sie das immer bei sich tragen wollen.
Weil Jesus an das Kreuz genagelt wurde, deswegen glauben die Christen an das Kreuz.
Ich glaube, das machen die nur, dass sie zeigen, ich bin der Mächtigste.
Im Heiligen Land war es heiß, es fehlte den Kreuzrittern an Wasser, Seuchen brachen aus und die Ritter trafen auf erbitterten Widerstand der Muslime. Auch sie kämpften im Namen Gottes, Allahs. Niemand kam auf die Idee, dass man vielleicht an den gleichen Gott glaubte. Es dauerte einige Jahre, bis die Kreuzritter schließlich doch erfolgreich waren. Nach wochenlanger Belagerung eroberten sie am 15. Juli 1099, knapp 40 Jahre bevor Salah ed-Din zur Welt kam, Jerusalem und blieben dort für die nächsten 88 Jahre Herrscher.
Oh, dieser Kreuzritter! Als ich, Salah ed-Din, ein Kind war, erzählte man immer noch die Geschichten von der blutigen Eroberung Jerusalems durch die Christen. Was für ein blutiges Gemetzel hatten diese Ritter unter den Bewohnern Jerusalems angerichtet. Tausende Muslime, Juden und Christen waren zu Tode gekommen. Danach hatten sie Kreuzfahrerstaaten in Jerusalem und an anderen Orten gegründet und es kam immer wieder zu Krieg und Gewalt. Natürlich war es meine Aufgabe, diese Christen zu bekämpfen. Denn das sind ja Ungläubige. Sie glauben nicht an den Koran, aber wenigstens an Gott, auch wenn sie ihn nicht Allah nennen.
Nachdem er Sultan geworden war, traf Saladin in mehreren Schlachten mit den Kreuzrittern zusammen. In der Nähe des Sees Genezareth gibt es einen Hügel, der aussieht wie ein paar Hörner. Dort lieferte er sich im Juli 1187 einen Kampf mit dem Kreuzfahrerheer des Fürsten Guido von Lusignan, aus dem Saladin als Sieger hervorging.
Wenn Soldaten ein Land erobert haben, dann probieren sie, so viele Leute wie möglich aus diesem Land zu vertreiben, die halt zum Beispiel eine andere Religion glauben.
Oder wenn die Leute die Ritter nicht dranlassen an die wertvollen Schätze, dann wollen die die auch vielleicht umbringen.
Oder die, die übrig bleiben, kommen ins Gefängnis, bleiben dann da für immer.
Die große Schlacht im Jahre 1187 bei den Hörnern von Hittin in der Nähe des Sees Genezareth war das Ende des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem. Danach konnten sich die Kreuzfahrer nur noch an ein paar kleinen Orten an der Küste etwas länger behaupten. Und von daher steht er für einen Wendepunkt in der Geschichte dieses Landes.
Georg Röwekamp lebt zurzeit in Jerusalem und kennt sich mit dem Thema aus. Ihn habe ich gefragt, ob Saladin denn eigentlich nach seinem Sieg über die Kreuzfahrer irgendetwas anders gemacht hat als seine Gegner.
Ich weiß, dass eben nach der Schlacht bei den Hörnern von Chitin hat er einige Kreuzritter begnadigt. Gleichzeitig hat er aber auch da, wenn ihm Respektlosigkeit begegnete, auch unter Umständen selber zum Schwert gegriffen und persönlich den Ritter aus dem Ostjordanland persönlich geköpft. Aber wie gesagt, er war jemand, der in aller Brutalität der Auseinandersetzung den Respekt vor den Menschen nie verloren hat, sondern im Gegner immer auch den Menschen gesehen hat.
Normalerweise stellen diese Sultane oder Herrscher die Besiegten im Gefängnis und behandeln sie in einem schlechten Weg. Aber Salah ed-Din hat das nicht getan. Er war gerecht und also gab die Rechte für alle also Menschen.
Ich werde jeder Seele freien Abzug in christliches Land gewähren. Den Frauen, den Kindern, den Alten und all euren Rittern und Soldaten und eurer Königin. Niemandem wird ein Leid geschehen. Ich schwöre es bei Gott. Ich bin Salahuddin. Salahuddin.
Diese Szene stammt aus dem Film Das Königreich der Himmel aus dem Jahr 2005. Das heißt, bis heute wird Salah ed-Din als guter und gerechter Sultan dargestellt. Das ist die Vorstellung, die sich die Menschen von ihm gemacht haben, auch wenn Saladin vielleicht nicht nur gut und gerecht war. Was seine Gegner schon zu seinen Lebzeiten beeindruckt hat, war die besondere Großzügigkeit, die er besaß, selbst gegenüber feindlichen Heerführern. Der englische König Richard Löwenherz zum Beispiel, der zur Verteidigung der noch übrig gebliebenen Kreuzfahrerstaaten ins Heilige Land gekommen war, geriet während der Kämpfe mehrmals in Bedrängnis. Einmal wurde das Pferd, auf dem er saß, getötet. Ein andermal wurde Richard Löwenherz während der Kämpfe krank. Salah ed-Din, so wird erzählt, ließ ihm zur Erfrischung Pfirsiche und Schnee vom Berg Hermon bringen, damit Löwenherz seine Getränke kühlen konnte. Außerdem schickte Saladin ihm seinen Leibarzt und zwei neue Araberpferde.
Das ist cool. Der Richard Löwenherz, der hatte Glück, dass er so jemanden getroffen hatte, weil der Sultan hatte ja so, wie es gesagt wurde, ein gutes Herz.
Ich finde das sehr faszinierend, weil ich habe noch nie gehört, dass ein Feind dem anderen Feind hilft. Aber ich finde es gut von dem Sultan, dass er ihm einen Boten geschickt hat, der ihm Medizin gibt oder sowas, dass er wieder gesund wird und Schnee von den Bergen.
Dass ein muslimischer Herrscher so viel Entgegenkommen besaß, ist bis heute nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa in Erinnerung geblieben. Schon wenige Jahre nach Saladins Tod 1193 pries der deutsche Minnesänger Wolfram von Eschenbach ihn als einen edlen Herrscher, der über den Religionen stand. Saladin hatte seine Gegner als Menschen betrachtet und auch so behandelt. Das sollte nicht in Vergessenheit geraten.
Niemandem wird ein Leid geschehen. Ich schwöre es bei Gott. Ich bin Salahuddin. Salahuddin.
Saladin, der weise und gerechte Herrscher, der Muslim, der für die Christen ein Vorbild sein kann. Diese Vorstellung hat den Schriftstellern, den Dichtern und Denkern so gut gefallen, dass sie bis heute auf diese Weise von Saladin erzählen. Damit jedoch wurde aus dem echten Menschen eine ideale Figur, fast sogar eine Märchenfigur. Denn gnädig zu sein, gerecht und großzügig, den eigenen Glauben nicht für die einzige Wahrheit zu halten, das ist gar nicht so leicht. Man muss immer wieder daran arbeiten. Der Mensch, Salah ed-Din, hatte mit Sicherheit noch andere Seiten.
Ich finde, dass der nicht so nett war, aber der war auch schon nett, weil der die Menschen gehen gelassen hat. Aber der hat das ja auch ausgeraubt, deswegen war der so ein mittelguter Mensch.
Er hat immer noch ein gutes Herz und ein böses Herz. Das zeigt, dass er nicht so ist wie andere Menschen, die zerstören alles.
Er war nett und er war auch nicht so nett. Das trifft vermutlich auf die allermeisten von uns Menschen irgendwie zu. Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger hat uns mitgenommen auf eine Zeitreise und in das Leben des islamischen Sultan Saladin. Immer freitags gehen wir hier im Kakadu ja auf Entdeckerreise. Heute mit einem Blick zurück. Und jetzt Blick voraus. Immer sonntags, da stehen wir nämlich früh auf. Das machen wir übermorgen auch wieder. Ab 7.30 Uhr geht's hier los mit dem Kakadu für Frühaufsteher. Und dann ab 8.05 Uhr mit dem Hörspiel geht's weiter. Wir haben den Januar zum Märchenmonat ausgerufen und am Sonntag geht es da auch um einen Esel.
Es ist ein ganz besonderer Esel. Sagst du Bricklebrit, dann spuckt ihr dir funkelnde Golddukaten.
Ein Goldesel? Ihr habt einen richtigen Goldesel.
Genau, der Goldesel, eine der Wunderlichkeiten in dem Märchen Tischlein deck dich von den Brüdern Grimm. Das hört ihr am Sonntag hier im Kakadu. Ich bin Patricia und sage Tschüss für heute, guten Start ins Wochenende und los!